Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Hiob und seine drei Freunde. Über ihren Besuch hat er sich mächtig gefreut. Denn sie lassen sich nicht nur dann bei ihm blicken, wenn es etwas zu feiern gibt, sondern auch, wenn er mal nicht mehr weiter weiß. Und tatsächlich ist Hiob völlig ratlos. Er hat nämlich keine Ahnung davon, dass der Satan von Gott die Erlaubnis bekommen hat, Hiob auf die Probe zu stellen. Der Satan möchte Gott nämlich beweisen, dass Hiob nur deshalb ein so frommer und rechtschaffener Mann ist, weil er von Gott mit einer großen Familie und mit materiellen Gütern gesegnet wurde. Davon ist nun aber kaum noch etwas übrig. Hiob hat seine 10 erwachsenen Kinder verloren, außerdem einen Großteil seines Besitzes und sogar noch seine Gesundheit. Die drei Freunde Hiobs sind also zur Stelle, als es ihm so richtig mies geht. Sie können seine Verzweiflung nachvollziehen, doch ihr eigener Glaube an Gott erweist sich dabei als ziemlich festgefahren. Weil Gott ein gerechter Gott ist, kann es in ihren Augen nur einen Grund geben, warum Hiob so sehr leiden muss. Hiob muss sich an Gott versündigt haben. Soweit eine kurze Zusammenfassung dessen, was bisher geschehen ist. Und jetzt stehen aus dem Hiob-Buch die Kapitel 18 und 19 auf dem Programm. Herzlich willkommen dazu. Sie erinnern sich, ein recht großer Teil des Hiob-Buches besteht aus einer besonderen Art von Streitgespräch. Das läuft so ab, dass jeder der drei Freunde Hiobs eine Rede hält und dass Hiob jeweils direkt im Anschluss in Form einer Rede darauf antwortet. Dann beginnt ein zweiter und schließlich auch noch ein dritter Redezyklus. Wir befinden uns nun an der Stelle im Hiob-Buch, an der Eliphas, einer der drei Freunde, bereits seine zweite Rede gehalten hat und Hiob hat darauf geantwortet. Jetzt ist der nächste an der Reihe, nämlich Bildad. Seine zweite Rede wird in Kapitel 18 wiedergegeben und in Kapitel 19 folgt dann die dazugehörende Antwort von Hiob. Was für ein Charaktertyp ist dieser Bildad? Im Zusammenhang mit seiner ersten Rede hatte ich ihn mit einem Geologen verglichen, der sich eine Landschaft ansieht und hier und da zu graben anfängt, um zu verstehen, wie diese Landschaft entstanden ist. Was ich damit zum Ausdruck bringen wollte: Bildad verweist gerne auf Glaubenserfahrungen aus der Vergangenheit und zieht daraus Schlussfolgerungen für die Gegenwart und Zukunft. Er kennt jede Menge frommer Sprüche und verweist auf die Glaubenserfahrungen anderer Leute. Er selbst dagegen scheint mit Gott nicht allzu viel erlebt zu haben. Und deshalb kommt er auch nicht auf den Gedanken, dass Gott in einer verfahrenen Situation außerplanmäßig eingreifen und die ganze Sache auf seine Weise in Ordnung bringen könnte. So jedenfalls meine Einschätzung. Und tatsächlich wird er auch in seiner zweiten Rede wieder einige fromme Sprüche zitieren und sein Publikum mit feinsinnigen Plattitüden unterhalten. Er selbst findet das nämlich interessant. Doch zunächst beschwert er sich über Hiobs vorausgegangene Antwortrede an Eliphas. Darin hatte Hiob alle drei Freunde als leidige Tröster bezeichnet, deren leere Worte kein Ende nehmen. Hören Sie nun die ersten Verse aus Kapitel 18. Da antwortete Bildad von Schuach und sprach: Wie lange wollt ihr auf Worte Jagd machen? Habt doch Einsicht, danach wollen wir reden. Warum werden wir geachtet wie Vieh und sind so töricht in euren Augen? Der Tonfall ist inzwischen alles andere als freundlich. Bildads Aufforderung an Hiob könnte man auch so formulieren: Halt doch mal die Klappe, Hiob. Komm zur Vernunft, damit wir ordentlich mit dir reden können. Und hör endlich auf, uns wie Dummköpfe zu behandeln. Dabei sind doch wohl alle vier großartig darin, mit wohlklingenden Worten andere zu verletzen. Aber wehe, wenn sich dann jemand wehrt. Dann ist das Geschrei groß. Was mich an dieser ganzen Situation stört: Vordergründig geht es doch darum, Hiob zu trösten und gemeinsam eine Antwort darauf zu finden, warum er so viel Leid durchmachen muss. In sämtlichen Reden, die bisher gehalten wurden, kam Gott wie selbstverständlich immer wieder vor. Aber wirklich zu Wort gekommen ist Gott noch nicht. Keiner von den Vieren scheint überhaupt darauf vorbereitet zu sein, Gottes Stimme zu vernehmen. Viel zu viel wird geplappert und mit gegensätzlichen Argumenten gewetteifert. In den Kapiteln, die noch folgen werden, wird sich an Hiobs Haltung jedoch etwas ändern. Meines Erachtens bereitet Gott ihn allmählich darauf vor, seine Stimme zu vernehmen. Und wenn dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wird sich Gott auch tatsächlich zu Wort melden. Zurück zu den Versen 1 bis 3, die ich gerade vorgelesen habe. Bildad will von Hiob wissen, warum er sie wie Dummköpfe behandelt. Eine ehrliche Antwort darauf müsste lauten, weil sie ihn zuvor nicht anders behandelt haben. Deshalb glaube ich, dass an diesem Punkt des, nun ja, Meinungsaustausches eine Art Gleichstand erreicht ist. Alle haben ihren ganz persönlichen Standpunkt dargelegt und dem jeweiligen Gegenüber ein paar Beleidigungen an den Kopf geworfen. Und nun könnte man eigentlich wieder vernünftig miteinander reden. Doch das Verhältnis zwischen Hiob einerseits und seinen drei Freunden andererseits hat sich inzwischen merklich abgekühlt. Ob er sie überhaupt noch als seine Freunde bezeichnen würde? Vers 4. Bildad lässt nicht locker, sondern will von Hiob wissen, willst du vor Zorn bersten, soll um deinetwillen die Erde veröden und der Fels von seiner Stätte weichen? Anders ausgedrückt, glaubst du, dass Gott deinetwegen die ganze Welt umgestalten wird, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist? Hier spricht wieder Bildad, der Geologe. Er findet es gut, wie Gott die Welt vor Urzeiten geschaffen hat, und Hiob soll durch sein Verhalten bitteschön nichts daran ändern. Wo kämen wir denn hin, wenn irgendein Fels von seinem bisherigen Standort zu einem anderen verschoben werden würde? Ich hoffe, es wird deutlich, was ich damit sagen will. Wenn es nach Bildad geht, darf sich nichts und niemand auf unvorhersehbare Weise verändern. Und mit Blick auf Hiob sieht er es fast schon als eine Anmaßung an, dass dieser sich gegen sein angeblich gottgegebenes Schicksal auflehnt. Nicht ahnend, dass auch der Satan seine Finger mit im Spiel hat, der Hiob dazu bringen möchte, sich gegen Gott aufzulehnen. Ich lese weiter ab Vers 5. Mit abschreckenden Bildern versucht Bildad nun, seinem Freund Hiob das traurige Leben eines gottlosen Menschen vor Augen zu führen. Er sagt, dennoch wird das Licht der Gottlosen verlöschen, und der Funke seines Feuers wird nicht leuchten. Das Licht wird finster werden in seiner Hütte und seine Leuchte über ihm verlöschen. Seine kräftigen Schritte werden kürzer, und sein eigener Plan wird ihn fällen. Ins Garn bringen ihn seine Füße, und über Fanggruben führt sein Weg. Das Netz wird seine Ferse festhalten, und die Schlinge wird ihn fangen. Sein Strick ist versteckt in der Erde und seine Falle auf seinem Weg. Nach dieser Lektion wissen wir nicht nur, welche Arten von Tierfallen es gibt und auf welche Weise ein gottloser Mensch gleichsam in die Schlinge seiner Lügen und in die Grube seiner Bosheit gerät, sondern wir fragen uns auch erstaunt, ist Hiob denn tatsächlich ein solch gottloser Mensch? Gottes Antwort auf diese Frage lautet nein. Gleich im ersten Kapitel des Hiob-Buches sagt Gott über Hiob, es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Also sind Bildads Ausführungen mal wieder prinzipiell richtig, aber sie treffen auf Hiob nicht zu. Deshalb könnte er sich sein Geschwätz geradewegs sparen. Bildads Argumentationsweise erinnert mich so ein bisschen an den Mathematikunterricht während meiner Schulzeit. Bei komplizierten Aufgaben konnte es da passieren, dass ein winzig kleiner Fehler am Anfang zu einem völlig falschen Resultat am Ende führte. Die ganzen Rechenschritte dazwischen waren absolut richtig, aber das Ergebnis eben war falsch. Im Berufsleben eines Ingenieurs kann ein solcher Rechenfehler womöglich über Leben und Tod entscheiden, zum Beispiel wenn es um die Stabilität einer Brücke geht. Zurück zu Bildad. Alles, was er über das Leben eines Gottlosen gesagt hat, wie dieser Mensch ständig auf der Hut sein muss, ist prinzipiell richtig. Doch weil die Grundannahme falsch ist, dass Hiob ein gottloser Mensch sei, führen alle Schlussfolgerungen Bildads schließlich ins Leere. Sicher kennen Sie das alte Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Schon im Alten Testament wird es mehrfach aufgegriffen. So heißt es etwa beim Prediger Salomo: Wer eine Grube gräbt, der kann selbst hineinfallen, und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Bildad ist offensichtlich der Meinung, dass auch Hiob in eine selbst gegrabene Grube hineingefallen bzw. in eine selbst aufgestellte Falle geraten ist. Sprich, dass all sein Leid eine Folge seines eigenen Tuns ist. Und dieses Tun muss folglich besonders schlimm gewesen sein, denn sonst wären ja die Folgen, die Hiob nun tragen muss, nicht so grausam. Sie merken schon, Bildads Denken führt in die Irre und könnte Hiob schlimmstenfalls noch weiter in die Verzweiflung treiben. Ich lese nun den nächsten Abschnitt, die Verse 11 bis 17. Bildad kann es nicht lassen, weiterhin das Bild eines umhergetriebenen, gottlosen Menschen zu zeichnen. Um und um schreckt ihn jähe Angst, dass er nicht weiß, wo er hinaus soll. Unheil hungert nach ihm, und Unglück steht bereit zu seinem Sturz. Die Glieder seines Leibes werden verzehrt, seine Glieder wird verzehren der Erstgeborene des Todes. Er wird aus seiner Hütte verjagt, auf die er vertraute, und hingetrieben zum König des Schreckens. In seiner Hütte wird wohnen, was nicht zu ihm gehört. Über seine Städte wird Schwefel gestreut. Unten verdorren seine Wurzeln und oben verwelken seine Zweige. Sein Andenken wird vergehen im Lande und er wird keinen Namen haben auf der Gasse. In diesen Versen wird zum Schluss angedeutet, dass ein Gottloser keine Nachkommen haben wird, die in der nächsten Generation die Erinnerung an ihn wachhalten. Eine furchtbare Vorstellung für einen Mann zur Zeit Hiobs. Wenn man nun bedenkt, dass Hiob aufgrund seiner besonderen Lebensumstände ohnehin schon psychisch sehr mitgenommen sein dürfte, dann muss man Bildads ruppige Vorgehensweise wohl als geistlichen Missbrauch bezeichnen. Auch in der christlichen Gemeinde kann es einen solchen geistlichen Missbrauch geben. Davon betroffen sind nicht selten gerade solche Menschen, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden oder die sich in ihrem Glauben angefochten fühlen. Eben weil sie für diejenigen zu einem leichten Opfer werden, die angeblich ganz genau wissen, wo es lang geht im Leben und was Gott von einem jeden will. Weiter ab Vers 18. Bildads Vorstellungen über das, was einen gottlosen Menschen erwartet, werden zu einer regelrechten Drohung. Er, der Gottlose, wird vom Licht in die Finsternis vertrieben und vom Erdboden verstoßen werden. Er wird keine Kinder haben und keine Enkel unter seinem Volk. Es wird ihm keiner übrig bleiben in seinen Wohnungen. Die im Westen werden sich über seinen Gerichtstag entsetzen, und die im Osten wird Furcht ankommen. Ja, so geht's der Wohnung des Ungerechten und der Stätte dessen, der Gott nicht achtet. Soweit die letzten Verse von Kapitel 18. Bildad droht seinem Freund Hiob also Konsequenzen an, die noch weitergehend sind als seine jetzigen Qualen. Ja, selbst der Tod werde für ihn keine echte Erlösung sein. Vor uns liegt nun das 19. Kapitel, und hier antwortet Hiob mit einer Gegenrede auf das Gehörte. Wie es scheint, lässt er Bildads Worte gar nicht so sehr an sich heran. Er blockt einfach ab und sagt seinem Gegenüber, dass er sich von ihm keine Angst machen lassen will. Doch Hiobs geistliche Grundhaltung scheint mir auch nicht gerade vorbildlich zu sein. Ich habe es ja schon mehrfach angedeutet. Dadurch, dass er von seinen Freunden so sehr bedrängt wird, gerät er immer mehr in eine Position des sich verteidigen Müssens. Und dabei überschreitet er meines Erachtens gewisse Grenzen. Denn er verteidigt sich nicht nur gegenüber seinen Freunden, sondern meint, sich auch Gott gegenüber verteidigen zu müssen. Und das wiederum führt dazu, dass er Gott am liebsten vor ein Gericht zitieren würde, um seine eigene Unschuld beweisen zu können. Als ob Gott nicht selbst wüsste, was er von Hiob zu halten hat. Hier nun also die ersten Verse aus Kapitel 19. Hiob antwortete und sprach: Wie lange plagt ihr doch meine Seele und peinigt mich mit Worten? Ihr habt mich nun 10-mal verhöhnt und schämt euch nicht, mir so zuzusetzen. Je länger Hiobs Freunde auf ihn einreden, umso mehr entfremden sie sich von ihm. Vielleicht ist das auch gut so. Denn für eine labile Person ist das, was Bilda zuletzt gesagt hat, kaum noch zu ertragen. Aber durch eine gewisse gefühlsmäßige Distanz zu seinen Freunden kann sich Hiob ein wenig davon absetzen. Andererseits frage ich mich, ob Hiobs Antwort überhaupt noch irgendeinen Sinn ergibt. Schon die ersten Sätze machen ja deutlich, dass er sich wieder in die Rolle eines Angeklagten gedrängt sieht, der sich selbst verteidigen muss. Ein Mann, der sich wirklich von Gott getragen weiß, hätte in dieser Situation vermutlich einfach geschwiegen, in der Gewissheit, dass Gott schon für Gerechtigkeit sorgen wird. Als Pastor, der nicht nur sonntags auf der Kanzel predigt, sondern der auch öffentliche Vorträge hält und im Radio zu hören ist, werde ich des Öfteren zur Zielscheibe von bösartiger Kritik. Und ich kann Ihnen sagen, es fällt mir nicht immer leicht, die Ruhe zu bewahren und nicht dagegen zu kontern. Doch was würde ich damit schon ausrichten? Diejenigen, die mich als ihren Feind betrachten, würden mir trotzdem nicht glauben, sondern womöglich noch größere Geschütze gegen mich auffahren. Und denen, die mich und meine Worte schätzen, brauche ich nichts zu beweisen. Also versuche ich, meine Arbeit möglichst ungestört weiterzutun. Gegen wohlmeinende oder berechtigte Kritik habe ich selbstverständlich nichts einzuwenden. Der will ich mich auch gern stellen. Aber wenn sich beispielsweise jemand über meinen Glauben lustig macht, dann ist jede Diskussion darüber zwecklos. Hiob, um auf ihn zurückzukommen, Hiob scheint langsam auch zu ahnen, dass es vielleicht besser wäre, sich einfach von seinen Freunden zu verabschieden. Denn seine Formulierung, ihr habt mich nun 10-mal verhöhnt und schämt euch nicht, lässt schon einen gewissen Überdruss erkennen. Aber er fährt fort. Vers 4. Habe ich wirklich geirrt, so trage ich meinen Irrtum selbst. Das hört sich fast so an, als wollte Hiob sagen, niemand kennt meine Fehler so gut wie ich, deshalb kümmere ich mich am besten selbst darum. Im Gegensatz dazu habe ich mal den Spruch gehört, kein Mensch ist perfekt, aber zum Glück besitzt er nicht die Fähigkeit, dies zu erkennen, und so ist er meistens mit sich selbst zufrieden. In Hiobs Fall scheint der zweite Spruch eher der Realität zu entsprechen, jedenfalls was das Nicht-Erkennen-Können der eigenen Unvollkommenheit angeht. Als einen Glücksfall würde ich das jedoch nicht bezeichnen. Meiner Ansicht nach täte es ihm ganz gut, sich nicht nur auf die falschen Anschuldigungen seiner Freunde und auf seine Unschuldsbeteuerungen zu konzentrieren. Doch genau das tut er auch weiterhin und fragt sie, weiter ab Vers 5, »Wollt ihr euch wahrlich über mich erheben und wollt mir meine Schande beweisen? So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht ist da. Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann, und hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich dahinfuhr, und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Sein Zorn ist über mich entbrannt, und er achtet mich seinen Feinden gleich. Vereint kommen seine Kriegsscharen und haben ihren Weg gegen mich gebaut und sich um meine Hütte hergelagert. Er hat meine Brüder von mir entfernt, und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen, und meine Freunde haben mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als ein Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht, und er antwortete mir nicht. Ich musste ihn anflehen mit eigenem Munde. Mein Odem ist zuwider meiner Frau, und den Söhnen meiner Mutter ekelt's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Soweit die Verse 5 bis 22. Noch immer verteidigt sich Hiob gegen den Vorwurf, er selbst habe irgendetwas Sündhaftes getan, was Gott dazu veranlasst haben könnte, ihn mit Leiden zu überhäufen. Doch gleichzeitig richtet sich Hiobs Verzweiflung auch direkt gegen Gott. In den vorangegangenen Reden Hiobs konnte man seine Worte an Gott noch als Klage verstehen. Doch in den gerade vorgelesenen Versen waren Töne zu hören, die meines Erachtens nicht in Ordnung sind. Gott hat mir Unrecht getan, sagt Hiob. Erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Fast scheint es, als ob sich Hiob mit seinen Freunden gegen Gott verbünden wollte. Natürlich sollten wir Hiobs Worte nicht auf die Goldwaage legen. Schließlich ist das ganze Hiob-Buch ein poetischer Text, der auch von einer dramatischen Ausdrucksweise lebt. Andererseits sind die wiedergegebenen Reden in Bibeltext keine Aneinanderreihung von sich wiederholenden Argumenten, sondern es zeigt sich eine Veränderung und Zuspitzung in der Art und Weise, wie sich die beteiligten Personen zu Wort melden. Daran kann man erkennen, dass sich auch in ihrem Inneren etwas verändert. So gesehen sind die folgenden Sätze aus dem Mund Hiobs als ein echtes Warnzeichen zu verstehen. Denn er möchte gern, dass seine Geschichte doch tatsächlich zu ewigem Gedächtnis festgehalten wird. Dazu die Verse 23 und 24. Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Fast möchte man meinen, dass nicht nur die Erinnerung an Hiobs Leid, sondern auch die an seine Verbitterung für die Nachwelt aufbewahrt werden soll. Ganz so ist es jedoch nicht. Hiobs Beteuerung, dass er unschuldig ist, die soll verewigt werden, damit spätere Generationen bestätigen können, dass er die Wahrheit gesagt hat. Doch dann passiert mal wieder das, was wir beim Lesen des Hiob-Buches schon mehrmals erlebt haben. In all seinem Jammer äußert Hiob plötzlich die Hoffnung, dass ja doch noch alles zu einem guten Ende führen könnte. Dieser Hoffnungsschimmer, der plötzlich aufblitzt, hat nichts damit zu tun, dass der Mensch eben doch an seinem Leben hängt und stets eine positive Wende herbeisehnt, sondern Hiobs tiefer Glaube, der durch seine Krankheit und seinen Kummer schwer auf die Probe gestellt wird, sein Glaube bringt ihn dazu, eine der ganz großen Aussagen der Bibel zu formulieren. Vers 25. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Dieser Satz, der uns den Triumph Gottes vor Augen malt, wirkt umso größer, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass ein todkranker und verzweifelter Mann ihn ausspricht. Über sich selbst sagt Hiob: Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wenn ihr sprecht, wie wollen wir ihn verfolgen und eine Sache gegen ihn finden, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert. Denn das sind Missetaten, die das Schwert straft, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt. Soweit die Verse 26 bis 29. Manche Bibelausleger interpretieren diese Sätze so, als ob Hiob doch noch darauf hofft, dass Gott ihm zu Lebzeiten Gerechtigkeit zuteil werden lässt. Aber worauf sollte diese Hoffnung beruhen? Je länger Hiobs furchtbarer Zustand andauert, desto größer ist doch die Hoffnungslosigkeit. Deshalb vermute ich, dass Hiob von Gott die Gewissheit bekommen hat, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass die Toten eines Tages auferstehen werden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Dieser denkwürdige Satz, den Hiob in seiner Antwortrede an Bildad ausgesprochen hat, scheint seine drei Freunde nur wenig zu beeindrucken. Denn auch Zophar besteht darauf, sich mit einer zweiten Rede an Hiob zu wenden. Diese und Hiobs Antwort stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.